2 Handball-Talk.
Hier treffen sich die, die den Handballsport lieben. Du hörst den Handball-Talk zur Weltmeisterschaft 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien.
Hallo Björn.
Hallo Jan. Und hallo an die, die den Handballsport lieben.
Ja, wir sitzen endlich mal wieder bei dir auf dem Sofa. Und das fühlt sich doch gleich ganz anders an, über Handball zu sprechen und dann auch mal in die Augen zu schauen. Fantastisch.
Das stimmt, man hat sofort die Reaktion des Gegenübers, sieht man schon im Gesicht. Das macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß als irgendwie via Videoschalte oder so.
Genau, müssen wir jetzt mal schauen. Ich muss mal gerade die Toneinstellung, ich hoffe, das passt dann nachher auch. Naja, wird schon passen, wird schon klappen. Ich lehne mich jetzt das erste Mal zurück. ja, lass uns in unserer nun letzten Folge zur Handball-WM so praktisch im Rückblick nochmal auf die WM 2025 in Dänemark, Dänemark, Norwegen und Kroatien schauen, vielleicht mal auf die deutsche Mannschaft schauen, ja, gucken, was ist eigentlich so demnächst international, was passiert so bei den Profis und dann glaube ich, dass wir in dieser Folge nur einen ganz kleinen Schnitt dann berichten, wie wir demnächst dann wieder in unseren normalen Folgen zur SBVG zurückkommen, wenn unser Handball-Talk zur WM vorbei ist.
Genau. Wir sitzen hier am Tag des oder nach dem WM-Finale. Dänemark ist Weltmeister geworden im Männerhandball. Aber wir wollen erstmal auf die deutsche Mannschaft schauen, die ja im Viertelfinale gegen Portugal ausgeschieden ist. Aber wie beurteilst du oder wie findest du den Weg der Deutschen in diesem WM-Turnier und wie beurteilst du das Abschneiden?
Ja, also ich fand gerade nach der guten Platzierung bei Olympia war der Druck schon recht hoch. Also oder die Erwartungshaltung an die deutsche Nationalmannschaft, die finde ich generell ja bei deutschen Nationalmannschaften immer recht hoch ist, fand ich schon hoch. Ich habe mich auch darauf gefreut, habe gedacht, hey, das wird was. Dann war man so ein bisschen mit der Euphorie gedrückt im Vorhinein gegen Brasilien bei dem Spiel, weil man ja nicht genau wusste, wo geht's hin. Jetzt im Nachhinein würde man sagen, eigentlich super reingestartet. Und ich habe die Spiele dann ja alle gesehen, die deutschen Spiele. Und es fehlte mir so ein bisschen die Durchschlagskraft, sei es jetzt, ob das gehemmt war durch diesen Druck, durch die Erwartungshaltung, die da irgendwie herrschte, im Angriff. Also ich fand, das war so einer der großen Kritikpunkte, die ich jetzt auch schon irgendwie in einigen Interviews gesehen habe oder so, dass da irgendwie, wie es in anderen Turnieren da schon lief oder bei Olympia, da machen wir dann in den entscheidenden Momenten vielleicht auch glücklicherweise dann die Tore. Jetzt fehlt uns da irgendwie das richtige Konzept. Und ich fand, da kamen jetzt einige unterschiedliche Mannschaften auf uns zu und trotzdem war das jetzt nie überragend, dass wir vorne gezeigt haben. Und ein zweiter Punkt, der mir deutlich aufgefallen ist oder in Gesprächen jetzt immer, ist irgendwie, ich weiß nicht, warum schaffen es andere Mannschaften, ich meine Dänemark jetzt mal außen vor, die spielen, finde ich, einen ganz anderen Handball als die anderen Nationen, die wir da gesehen haben. Aber auch andere Nationen schaffen es, beispielsweise Portugal, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu, diese Überraschung, mit Tempo nach vorne zu spielen, mit was für einem Affenzahn, auch ohne dann irgendwie Fehler zu machen. Und aber diese Spritzigkeit, dieses hinten raus den Ball verteidigen wollen und auch aus 6-0 Verteidigung, Deckung, aber sehr offensiv vielleicht interpretiert. Also da ist 9 Meter, wie man früher immer gesagt hat, ist verbrannte Erde, da war ja fast schon 10 Meter, die kamen mal nicht raus, wollten den Ball haben und in dem Moment, wo der Ball war, 3 Leute vorne. Also das fehlte mir auch so ein bisschen bei der deutschen Nationalmannschaft insgesamt halt im Turnier. Torhüterleistung natürlich super, also wenn du das dann siehst, was die Prozentzahlen haben, die da halten. Beiden Keeper kann man vielleicht noch froh sein, dass wir so zwei so starke Torhüter haben. Insgesamt jetzt im Nachhinein, ob wir das Spiel gegen Portugal jetzt gewinnen oder nicht. Portugal hat eine super Leistung da gebracht im Turnier. Wir hätten gegen Dänemark wahrscheinlich wieder ähnlich ausgesehen. Also die Dänen sind ja nicht zu stoppen gewesen. Das heißt, wir haben, glaube ich, das Maximum meiner Meinung nach rausgeholt, was für Deutschland drin war. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen kleiner Dämpfer, aber die sind natürlich auch noch alle sehr junge Jungs. Deine Einschätzung?
Ich gehe da d'accord mit dir. Ich fand auch, also die Vorrunde, auch wenn da schon Stimmen laut wurden in den Spiel gegen die Schweiz, wo die deutsche Mannschaft kein super überragendes Spiel gespielt hat, aber es gewonnen hat mit, ich glaube, 2 Toren am Ende oder 3 Toren, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. und die anderen beiden Spiele ja mit plus 7 gewonnen hat gegen Polen und gegen Tschechien. Und da gab es ja immer schon Stimmen, die sagten, ja, das war nicht so gut. Ist so, ey, was wollen wir denn eigentlich in Deutschland? Wollen wir, dass wir wie die Dänen jedes Spiel mit 10 plus gewinnen? Also ich war eigentlich so euphorisch, so hey, gut, 3 Siege aus 3 Spielen, läuft gut. Hauptrunde, na gut, hast du als erste Mannschaft vielleicht Dänemark gekriegt. Absolut, kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf. Auf die Dänen, die ja jetzt Weltmeister geworden sind. Und dann ein Spiel gegen Italien, wo viele vorher gesagt haben, ja, die Italiener darf man nicht unterschätzen. Und ja, alles richtig, aber haben wir auch sehr souverän gewonnen. Und das letzte Spiel gegen Tunesien in der Hauptrunde, ja, es war so ein Muster ohne Wert, weil du eh schon weiter warst. Und dann in diesem Spiel gegen die Portugiesen, ich habe das ganze Turnier gesagt, Portugiesen, das ist eine Top-Mannschaft, das hat in den letzten 5 bis 6 Jahren aufgezeigt, dass die wirklich im Kommen sind im Handball. Und man darf auch nicht vergessen, dass sie die Norweger hinter sich gelassen haben, die Schweden hinter sich gelassen haben, die Spanier hinter sich gelassen haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Deutschen wirklich schlechter waren in diesem Spiel als die Portugiesen. Ein Tor, okay, waren sie halt dann im Endeffekt schlechter. Aber wie du sagtest, der Angriff, man merkt bei dem deutschen Spiel so, dass das teilweise, also mir kam das zumindest so vor, als wenn das mal so verkrampft wäre, auch in dieser Bewegung nach vorne. Ne? Wenn du siehst, die spielen die Dinge einfach mit Tempo, zack, nach vorne, da wird sich vielleicht nicht so ein großer Kopf über Ballverluste oder sonst so gemacht, da wird das einfach gemacht. Und, ja, und da kommen wir auch bei Dänemark gleich wieder drauf, das ist wann, da siehst du einfach, die spielen eine erste Welle mit 100%, eine zweite und eine dritte Welle mit 100% und dann wird einfach nur, wird sich nicht so viel Kopf gemacht oder ist vielleicht, ja, die werden auch Druck haben, die wollten im eigenen Land Weltmeister werden, sind es auch geworden. Gut, die Portugiesen hatten keinen Druck, die haben die beste Platzierung gemacht, die bisher hatten, aber ich finde, bei Deutschland sah man schon den Druck an und die Einfallslosigkeit im Angriff teilweise.
Ja, aber ich habe mich die ganze Zeit immer gefragt, ist das dann jetzt vielleicht dann doch so gut und verdient er als Trainer ja bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt auch schon ist, also keiner will ihn da irgendwie die rausschmeißen, aber mir fehlte dann irgendwie mal auch mal eine neue Idee von außen, also irgendwie in manchen Spielen haben wir mehrere Minuten überhaupt keinen Spielzug gesehen und dann wir halten immer noch an diesem alten Spielzug, da kommt der außen mal reingelaufen, ich meine, das hat alles seine Berechtigung, aber ich hatte das Gefühl, der Gegner hatte immer eine Lösung für irgendwie unseren Angriff und wir sahen immer irgendwie dann so aus, so, ja, die Deutschen, naja, die kommen irgendwie nicht da durch, aber die waren auf unsere Deckung, auf unsere Sachen viel besser eingestellt, also auf dem Niveau, ich weiß nicht, ob dann...
Im deutschen Angriff war sehr viel Seitwärtsbewegung immer in den Bewegungen der Rückraumspieler, sind man außen und einen Kreis mal raus. Gut, ein Kreis ist in dem Rückraumspiel halt auch viel mehr angeboten, aber wie viele Außentore haben wir gesehen von der deutschen Mannschaft im Gesamten?
Ja, wollte ich dich jetzt auch schon fragen, als alten Rechtsaußen, das war ja unterirdisch.
Ja, also sie haben auch die Möglichkeiten nicht gekriegt.
Ja, also.
Wenn ich das bei anderen Teams sehe, ne, die spielen die Stufe durch bis außen, wumm, zack,
und knallen den auch rein. Ne? Ne?
Ja, und bei unseren Außen, die kriegen im Spiel maximal vielleicht 3 freie Chancen, und dann, ja, ist das halt so, dann müssen die drin sein, wenn nicht, bist du auch wieder der Arsch vom Dienst, ne?
Ich meine, du siehst es ja vielleicht auch schon daran, dass wir teilweise einen Linkshänder auf der Linksaußenposition ja spielen haben. In dem Spiel war das Thema durch, aber da siehst du ja, dass wir auch irgendwie, fehlen uns da die Alternativen, um dann da nochmal einen Spieler ja, spielen zu lassen, der da etatmäßig spielt. Also hatten wir wahrscheinlich nicht die beste Außen. Ich glaube, du hast es ganz am Anfang in unserer ersten WM-Folge gesagt.
Ja, es ist dabei. Einfach nicht die Weltklasse. Das finde ich eigentlich das Schlimme. Das Problem ist, dass halt viel mehr Fokus immer auf Rückraumspieler und auf Abwehrspieler gesetzt wird. Und wir haben es bei den Portugiesen gesehen, ganz deutlich bei den Dänen, dass, ich will jetzt nicht sagen, die haben den Handball neu erfunden, aber du siehst in der Bewegung von einem Gitzel oder von einem Brittlik oder von einem Costa, auch von einem Christiansson von Island, der bei Magdeburg spielt, wie schnell die den zweiten Schritt in die Tiefe machen.
Ja.
Bei dem Abwehrspieler. Die gingen ja immer ins 1 gegen 1.
Ich weiß auch nicht, wie dieser Körper von dem das durchgehalten hat, als ich da im Finale immer noch von einem Gitzel gesehen habe. Der macht ja den, also ja, der kriegt dann 3 Leute hängen an dem dran, also so athletisch, das aber da mal hingestellt, aber unsere sind ja theoretisch auch nicht, sind ja keine Lappen. Nein, ja. Sind ja alles gute Spieler. Also alle.
Aber ich glaube einfach, das ist nicht, also wie gesagt, die gehen halt viel mehr in die Tiefe, die Halbspieler, und treffen dann ja immer, also nicht immer, also 100% kann nie einer spielen, aber ich sag mal, in 99% immer die richtige Entscheidung. Entweder ich werfe selber, spiele den Ball allen weiter und dadurch kommt ja die Überzahl dann irgendwann zustande. Und das hat mir dann bei der deutschen Mannschaft so ein bisschen gefehlt, dieses Zweikampf in die Tiefe gehen, die nächste Lücke reißen oder halt dann selbst abschließen, sondern es ist halt immer so, ja, so ein Köster, der ist halt nicht so ein Spielertyp, weil er halt relativ groß gewachsen ist, der kommt mehr über seine Wurfstärke aus dem Rückraum. Und diese Spieler, die gehen einfach also viel, mit viel mehr Tempo, mit einer Startgeschwindigkeit, in einer blitzartigen Bewegung in den ersten zwei Schritten. Also sehen die beiden Costa-Brüder an, da halb spielen bei Portugal. Sind immer in die Tiefe gegangen. Da hat ja kaum oder einer aus dem Rückraum geworfen. Die werfen ja alle in so 9 Meter, war es zwischen 9 und 6 Meter. Die gehen auf den ersten zu, dann verlierst du den Zweikampf und dann kommt sofort der Wurf.
Und immer noch der Pass, ne? Also,
oder der Pass, ja.
Grüße gehen raus an Tobi, der jetzt immer predigt. Der hat ja gerade seine B-Lizenz geschafft. Herzlichen Glückwunsch schon mal auch an der Stelle. Wie wichtig es ist, er sagt ja immer, guck dir mal so Spiele an, die haben immer den Arm oben mit Ball, ne? Die können immer den Ball noch weiterspielen. Wenn du dir dann unterklassige Handballspiele oder mal bei uns in der Halle drauf achtest, wie oft der Arm runter ist, wie man bei sich selber das hält. Aber diese eine Millisekunde, wie du sagst, dann ist der Kreis noch frei oder der schafft noch den Ball rauszuspielen und zack ist da die Lücke. Ja, waren eben wenig, fand ich, so richtige Rückraumspiele, nur noch auf so Rückraumshooter wie damals Pascal Hens oder.
Aber im Gegenzug zum Beispiel die Kroaten,
die setzen
ja darauf, ne? Die setzen darauf. Aber da hast du halt auch so ein Martinovic, der bei den Löwen spielt in der Bundesliga. Ja, aber der keult dann auch halt, ne? Der kommt einmal rum und wenn du den nicht früh genug annimmst,
ja, gut, ja.
Den haben es gut gelöst im Finale. Die sind total auf der letzten Rille gelaufen, die Kroaten. Aber die haben es ja gepackt bis ins Finale. Die haben Franzosen geschlagen. Gut, in Kroatien, da hast du natürlich einen riesen Heimvorteil gehabt, den hatten sie im Finale nicht mehr. Und dann konnten die nicht über ihre Leidenschaft und ihre absolut super Rückraumspieler da punkten im Finale. Aber wenn wir jetzt das deutsche Thema abschließen, ja, wir sind nun mal insgesamt jetzt Sechster geworden und ja, okay, dieses Spiel da gegen Portugal, das hätte auch in beide Richtungen irgendwie ausschlagen können, aber ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass im Halbfinale gegen die Dänen auch Schluss gewesen wäre für die Deutschen. Ich meine, man hat es jetzt auch im Finale gesehen, das ist im Moment die absolute Benchmark an Handballleistungen, die es gibt weltweit, wie die Dänen nur mit Handball spielen.
Also ich habe auch hab's schwierig gesehen, also wie soll man diese Mannschaft schlagen, habe ich zwischendurch mich gefragt. Ich meine, klar, im Laufe des Turniers werden die vielleicht auch mal kaputter, aber lass uns reingehen ins Finale. Die sind ja auch bis da, also wenn wir jetzt mal wir zäumen es mal von vorne auf, von ganz hinten meine ich, gewinnen die 32-26. In einem Finale, wo du sagst, du spielst jetzt, wie viele Spiele waren es?
9, glaube ich, bis zum Finale.
Aber innerhalb von, ja, was war das, 14. Januar bis 2. Februar. Ja, das ist jetzt. Da musst du doch auf dem Zahnfleisch gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass du jetzt
auf dem Niveau
in die Eistonne würdest. Also jedes Mal da
ja, und
Wochen frei hast.
Ich finde auch bei Dänemark, und das kommt ja noch zusätzlich dazu, die spielen fast mit einer Rückraumreihe immer durch. Mhm. Also Pütlik, Lauge und Gitzel, die spielen ja fast durch im Angriff.
Ja.
Die haben halt diesen riesen Vorteil, dass sie zwei Außenspieler haben, mit Kirkelöcke und Landin, die auf den Halbpositionen decken.
Sodass stimmt, sich die können beiden, die sich da ausruhen.
Ja. Na, was heißt ausruhen? Aber die gehen halt von da, und jeder weiß das, jeder Außenspieler weiß das, jeder Halbspieler, egal von der Kreisklasse bis zur Champions League, dass einfach Mittelblock und Halbspieler deutlich mehr zu tun haben in der Abwehr als ein Außenspieler.
Ja, ich fand halt so bezeichnend auch, bei denen weiß halt genau jeder, was er zu tun hat. Als eine Szene irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten Halbzeit noch war, Gitzel vertritt sich vorne so ein ganz bisschen, also war nicht am Hummel, aber schon so ein bisschen, sprintet raus und zeigt nur irgendwie in Richtung Bank, es kommt genau der richtige Spieler, also alle auf der Bank sind auch hellwach, ne, und er zur richtigen Moment rein und die Kroaten schaffen es ja mal auch, sind auch mit Tempo gekommen irgendwann, aber schaffen es auch nicht, das auszunutzen, sondern Dänemark steht einfach auch wieder, obwohl sie den Wechsel auf der langen Seite war, das man sieht, was erst also zweite Halbzeit. Naja, auf jeden Fall, ne, also er schafft es rein und es ist insgesamt
Ja, und ja, wenn stark. Du siehst, natürlich haben die auch einen Bombentorwart da hinten drin mit Nilsson. Aber wenn die halt den Ball verteidigt kriegen oder den Abpraller kriegen, das ist bam, bam, das sind zwei Pässe. Und dann ist auf jeden Fall einer von diesen beiden Halbspielern, die auf außen gedeckt haben, Hüttlig oder Gitzel, vorne. Und durch diese 1-gegen-1-Stärke, zack, ist die Lücke da drin. Das geht so schnell.
Und dann halt schnell wieder zurück. Ne? Also da ist jetzt... ja, also da bin ich auch begeistert gewesen. Natürlich, als sie gegen Deutschland gespielt haben, war man nicht so begeistert, aber man war irgendwann so, naja, die sind halt nicht zu schlagen. Das war dann schon so okay, so resignierend, sag ich mal. Aber ja, selbst dann die Spiele davor hier, haben sie gegen die Kroaten noch gespielt, ne, im Halbfinale. Die Dänen, Portugal. Und Portugal hat es ja versucht, irgendwie mit einer offensiven Deckung dann irgendwie gegen den Gitzel rauszugehen. Und die haben sofort eine Antwort, die nehmen den Torwart raus, spielen einfach mit dem siebten Feldspieler und drehen die Portugiesen dann weiter ein. Also Kroatien hat es ja auch probiert mit einer relativ offensiven Deckung. Du bist ja, des gut, Kroatischen dann, besser mächtig. Wer heißt der nochmal? Marko Mamic.
Ja, ja gut, der flog dann halt
raus. Der dann rausflog, macht das nochmal einen Unterschied, also wenn der drin bleibt.
Ja, das ist ein guter Abwehrspieler, keine Frage. Und gerade in Kroaten können halt ein gutes 5-1 decken. Normalerweise hast du Duvnjak dann ja auch noch auf der Mitte, aber der war ja, hatte sich im zweiten Spiel schon an der Wade verletzt. Der war ja auch jetzt nur noch sporadisch dabei im Finale. Vielleicht mal
in der Überzahl. Ich wollte ihm mehr als einen Satz in unserem berühmten, jetzt schon so alten Podcast widmen, deswegen.
Genau, durch seine. Ja. Aber genau, das ist halt so eine Position gewesen. Mamic kann das auch spielen. Der spielt ja auch hauptsächlich dann im Abwehrbereich und vorne dann am Kreis. Ja, und wenn dir dann so eine Säule da wegbricht und dann spielst du nur, also keine offensive Abwehr, sondern defensive und ja, können die denen vielleicht noch besser mit um. Aber ich glaube auch, dass sie auf offensive Abwehr rein oder auch egal, ob du 4-2 spielst oder 3-2-1, einfach durch ihre Schnelligkeit, durch ihre Cleverness, durch ihre Geilheit auch Tore zu machen, einfach auf alles irgendwie eine Antwort gekriegt haben. Und was ich eben schon sagte, das wird schwer, die zu schlagen. Da sind die anderen Nationen natürlich jetzt dran. Wie können wir uns an das Niveau mit denen rantasten? Ne?
Ja gut, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber Problem, die spielen halt die EM gleich im nächsten Jahr in eigenem Land. Ne? Also wieder mit leichtem Heimvorteil. War es für dich rot? Wollen wir gerade nochmal bei der roten Karte? Ja. Ich habe zwei rote Karten gesehen. Die gegen Deutschland habe ich jetzt noch im Kopf. Ich weiß nicht, war ja so ähnlich. Stimmt.
Von den Dings, von den Portugiesen.
Von den Portugiesen. Das fand ich jetzt nicht. Das war auch, also verhältnismäßig kann man das so entscheiden, finde ich.
Ich finde das immer, also das ist zum Teil, sind das Aktionen, die Abwehrspieler gehen so schnell in die Abwehr, ne, und es ist ja egal, in welchem Sport, oder wenn man das mit dem Fußball vergleicht, wenn du in einer hohen Geschwindigkeit irgendwie einen Arm an den Hals oder ins Gesicht bekommst oder eine Hand ins Gesicht, dann A, sieht das immer kacke aus und es tut, also es ist halt,
ja, und
die Regel ist so. Und der kam halt echt,
obwohl genau, obwohl ich jetzt da sein muss, also der ist ja richtig, also der ist ja rausgestürmt, das war ja deutlich vor 9 Meter und dann muss ich auch sagen, da ist jetzt noch kein schneller Richtungswechsel gewesen, da war einfach, der Abwehrspieler kommt überhastet raus und beide Arme schlagen so über dem
Kopf. Ja, schlägt der eine an den Hals,
also, und
der
andere geht, also da kann er sich, ja, glaube ich, nicht beschweren, nee. Bei den Deutschen kann man nochmal, der geht auch raus und es ist halt dieses Übermut, dieses schnelle, aggressive, was aber die Portugiesen irgendwie dann ausgemacht hat. Kann man beide geben, finde ich. Ist halt blöd für so im Finale, aber hat das, glaube ich, dann auch nicht entschieden. So,
nee, also, glaube ich, am Ende nicht.
Also, die Dänen werden, glaube ich, am Ende, die haben einfach immer noch mal einen drauflegen können. Du hast es eben angesprochen, lass uns kurz über Duvnjak sprechen. Der wird ja jetzt wahrscheinlich seine Karriere oder hat seine Karriere.
Nationalmannschaftskarriere, ja. Wäre schlecht für den THW Kiel, wenn er auch seinen Vereinskarriere
ja, und konnte das natürlich durch seine Verletzung jetzt nicht so richtig feiern will ich jetzt nicht sagen, aber er konnte natürlich jetzt nur begrenzt zum Einsatz kommen, hat zwei, drei Aktionen in seinem Spiel gehabt.
Aber ich finde es gut und schön, dass das so ein Spieler, der das Handballspiel der letzten Dekade, wie man so schön sagt, der letzten 10 Jahre so geprägt hat. Ich weiß nicht, wie oft, ob er mehr als einmal Welthandballer geworden ist, aber dann nochmal ein WM-Finale spielen darf.
Ja,
also oder es sind jetzt dieses Jahr sind so viele große Handballer haben ihre Karriere beendet. Mikkel Hansen hat seine Karriere beendet.
Aber letztes Jahr schon.
Karabatsch seine Karabatsch. Karriere beendet. Jetzt
beide bei Olympia.
Genau. Dufniak hat jetzt seine Nationalmannschaftskarriere zumindest beendet. Ja, da geht schon so ein Stück auch meiner Jugend, ja nicht Helden, aber zu solchen Spielern guckt man natürlich mal auf. Das waren halt so absolute Unterschiedsspiele. Das waren so Spieler, da wusstest du, den gibst du den Ball und die entscheiden das Spiel.
Ist das jetzt dann vergleichbar mit so, wenn ich jetzt zum Handball komme, sage ich mal, als Jugendlicher oder als junger Erwachsener und komme so rein in den Sport und mich interessiert das halt und sehe so einen Gitzel dann spielen? Oder ist das dann, also
natürlich,
das ist auch die so neuen Jungen oder ein Uschins als deutscher Seite jetzt beim Turnier jetzt nicht so, aber insgesamt ja auch?
Ich finde, es ist natürlich ganz andere Art von Handball. Also diese drei Spieler waren ja viel physischer. Mhm. Also er ist als Juri Knorr zum Beispiel oder sowas oder als ein Uschins.
Ja.
Oder als ein Gitzel auch. Viel physischer, aber wie gesagt, waren alle drei absolut Unterschiedsspieler. Das war so, wen gibst du in der 59. Minute bei unentschieden den Ball? Und wer macht denn das Ding auch? Das waren ja diese drei Spieler. Mhm. Und die haben ganze Spiele alleine gewonnen gefühlt, ne? Also Philipp Jiecher auch.
Ja, stimmt, ja. Vielleicht wird auch
und das wird natürlich auch vorgetragen durch so Ideale, ne? Das ist nicht ein Juri Knorr, der ist vielleicht auch noch nicht so weit, wie es ein Karabatic mit 24 war. Ich meine, gut, der hat mit 17 schon Weltmeisterschaft gespielt, das war so ein, also ist ja so ein absoluter Ausnahmetalent. Auch ein Dufniak, ne? Unfassbar lange auf allerhöchstem Niveau beim THW gespielt. Champions League gewonnen, deutscher Meister geworden, also absolutes Idol auch und auch Weltmeister geworden in Kroatien. Also alles geworden und sich immer im Dienste der Mannschaft gestellt, auch mit Verletzungen gespielt. Also echt absolutes Idol. Und du sagst, ja, solche Spieler wie Nuschins, der ist 21.
Ja, ja,
lass sie mal, und gut, beim Handball haben wir ja nun
jedes U21 Jahr Weltmeister
sind genau, geworden. Ja. Ob du in so eine Führungsrolle, ist natürlich auch, wie kommst du im Verein weiter? Wie bist du im Verein? Kommst du in so eine Führungsrolle rein? Jürgen Knorr geht jetzt nach Aalborg. Vielleicht braucht er das jetzt auch einfach mal weg aus dem Fokus des deutschen Handballs.
Also kam ja vorher auch aus Frankreich. Also der ist nee, ja
aus Barcelona.
Ja, stimmt.
Das ist in Spanien.
Aber der war war er nicht vorher auch bei Paris?
Ja.
Jürgen Knorr war nee. Nee, okay. Bin ich vertan.
Gensheimer war in
Paris. Gensheimer, okay.
Ja. Mhm. Und ja klar, den Gitzel, das ist jetzt MVP.
Ja, 74 Tore habe ich gesehen. 10 im Finale.
Natürlich, da kann sich jeder junge Spieler drum halten, so hey, ich möchte mal werden wie der und sowas. Spielt ja auch einen geilen Handball, ist halt so.
Ja. Ja, also das Finale ist auf jeden Fall, so ein Handballfinale überzeugt dir dann auch nicht mehr so richtig. Ich meine, es war ein schönes Spiel noch, aber ich finde, da haben wir ja, glaube ich, auch schon mal bei anderen Großveranstaltungen drüber gesprochen. In so einem Finale sind die natürlich auch kaputt. Und dann ist das nicht das schönste Spiel, was bei so einer Weltmeisterschaft ist. Nichtsdestotrotz sollten wir auch noch kurz erwähnen, also im Spiel um Platz 3 hast du das gesehen zufällig?
Nee.
Ja, die Franzosen dann wirklich mit 35, 34 ganz knapp gewonnen.
Hast du gesehen?
Ich habe es auch nicht gesehen. Ja. Leider.
Ach, Krach.
Über diese Übertragung können wir ja vielleicht auch gerade noch ein Wort verlieren. Also ich, als jemand, der leider nur noch übers Internet aktuell Fernsehen geguckt hat und keine
also bei mir lief Eurosport
perfekt. Ja, ja, genau. War es halt, fand ich teilweise begrenzt. Schade eigentlich für manche Spiele, die man gerne gesehen hätte. Das letzte kam jetzt ja auf Eurosport oder The Zone zumindest, damit über Internet über die Möglichkeit.
Also ich habe
also das Finale ich jetzt.
Auf Eurosport gemacht, aber hat nun auch die Privatsender in HD, von daher war das für mich jetzt kein großer Unterschied, ob ich das jetzt auch wäre. Aber es ist einfach so, es ist. Für die Fernsehberichterstattung ist es einfach eine Randsportart. Ist leider in Deutschland so. Und da werden wir nicht erwarten können, solange die Deutschen nicht irgendwann mal einen großen Titel gewinnen, dass diese Sportart im Profibereich weiter in Fokus der öffentlichen rechtlichen Sender rutscht. So.
Ja, das glaube ich auch. Wahrscheinlich sind die Rechte dann auch wieder zu teuer. Ich meine, wenn die Rechte jetzt super günstig wären, dann würde man, es ist ja immer wahrscheinlich so ein Zwiespalt zwischen Rechte sind auch teuer und es interessiert nicht die, also warum, jetzt kein Hate an die Biathlon-Gucker, aber da läuft natürlich, also da werden wahrscheinlich die Rechte nicht so teuer sein, sonst würde nicht den ganzen Tag im Winter Biathlon kommen.
Das stimmt.
Also könnte man sich das wahrscheinlich nicht leisten. Ja, wir haben eben schon ganz kurz drüber gesprochen, wie geht's weiter? Mit dem internationalen Handball, also worauf können wir uns freuen?
Erstmal nächste Woche geht die Bundesliga wieder los.
Ja, nächste Woche geht die Bundesliga natürlich wieder los. Ja, mein Chef hat gesagt, er hat sich jetzt Karten gegen Flensburg, Lemgo gegen Flensburg
Mein Chef ist, ist das jetzt der Bundespräsident?
Nein, mein Chef ist nicht der Bundespräsident, weil ich ja beim Land angestellt bin, aber...
also Herr Wüst.
Ja, Chef unserer Schule ist auch sehr handballbegeistert und ja, geht es mit der Familie gegen Flensburg hin, das ist gar nicht so einfach,
da Karten zu bekommen. Schreib mal auf, wir müssen dich nachher nochmal ansprechen auf was.
Okay. ja, dann ist jetzt, wenn es ein bisschen wieder wärmer wird bei uns, Champions League Final Four. Hast du eigentlich da Karten für?
Ich war einmal da in Köln.
Ja.
Mein Dad, es ist sehr schwer, an Karten zu kommen.
Ja.
Man muss sich im Jahr davor, also ich habe damals, das weiß ich noch, das war vor Weihnachten im November, habe ich Karten bekommen, wusste natürlich noch überhaupt nicht, welche Mannschaften da reinkommen ins Final Four. Also ich habe einfach gesagt, es ist mir egal, ich fahre dahin mit meinem Vater. Und habe mir dann auch schon ein Hotelzimmer oder wir uns dann schon ein Hotelzimmer gesucht, weil es ist sehr schwer, da an Karten zu kommen. Ja, weil da aus, nicht aller Welt, aber hauptsächlich aus Europa, gerade die Skandinavier, die holen sich jedes Jahr direkt nach dem Turnier auf, da schon Karten für nächstes Jahr, egal wer da reinkommt. Da sind natürlich immer Plätze für die Fans der Mannschaften reserviert. Mhm. In den einzelnen Blöcken da in der Halle und der Rest geht in den freien Verkauf und gehen weg einfach. Ja, das ist schwierig und du brauchst nicht warten, bis da irgendwie, jetzt ist eine deutsche Mannschaft oder zwei deutsche Mannschaften dabei, dann sind die Karten weg. Ich hatte damals das in Anführungszeichen Pech. Ich hatte drei französische Mannschaften und eine aus wo sind die? Mazedonien oder Ungarn, irgendwo unten. Also ich hatte Montpellier.
Okay, keine Deutsche dann
dabei. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem schön. Also egal, jeder, der die Möglichkeit hat, egal ob es DHB-Pokal Final Four oder Champions League Final Four ist, wenn ihr die Chance habt, fahrt dahin. Es macht richtig Spaß. Handballfans aus anderen Ländern, du hast nie Stress mit irgendwem. Es ist immer ein ganz friedliches Handballfest. Man sieht tollen Sport an zwei Tagen. Kann ich nur empfehlen.
Ja, wir bleiben mal bei den Männern. Ich Europameisterschaft, das ist ja beim Handball Gott sei Dank so, dass wir jedes Jahr ein großes Event haben.
Gott sei Dank als Zuschauer. Ich glaube, die Spieler hätten gerne mal ein Jahr Pause.
Handball-Europameisterschaft, wir haben es eben ganz kurz erwähnt, die Dänen wieder im eigenen Land, diesmal mit Norwegen zusammen, diesmal aber mit Schweden, also die Skandinavier oben. Machen einen Dreier, und macht viel mehr Sinn als mit Kroatien, finde ich auch, also was die Strecke angeht. Ja, da freuen sich bestimmt auch wieder einige auf die Spiele, also vom 15. Januar bis 1. Februar ist das dann im nächsten Jahr. Da werden die Norweger aber versuchlich auch dran gemessen werden. Also jetzt nicht die norwegerische Mannschaft, sondern die Veranstalter, die Halle voller zu bekommen, oder? Als jetzt bei der WM.
Man hat es ja nun mit der EM im vergangenen Jahr, war sie ja in Deutschland. Da waren wir ja auch in Hamburg.
Genau.
Und selbst, wir hatten ja so ein Hauptrundenticket, wo wir drei Spiele gesehen.
Drei Spiele,
haben. Ja. Und da war auch ein Deutschlandspiel dabei, genau. Aber die Halle, klar, war ein Deutschlandspiel dabei, aber auch zu den anderen Spielen war die Halle voll. Mhm. Auch super lustig, kann ich auch jedem empfehlen. Guckt euch internationale Spiele an. Und gerade bei so einer Hauptrunde, es war total witzig, andere Nationen da auch zu sehen. Vor allem die Skandinavier, die sagen, 8 Euro für ein Bier, gib mir 10. Wie billig ist das denn hier?
Ja, das stimmt.
In Deutschland war, habe ich gelesen, 94% Auslastung der kompletten EM. Mhm. Und das müssen die Skandinavier erstmal hinkriegen.
Ja, stimmt, ja.
Also selbst wenn kein Heimteam spielt, ne?
Ich weiß nicht genau, welche Hallen dann da belegt werden. Jetzt war es ja in Dänemark Helberg,
ne? Helbing.
Helbing. Ja. Was ich jetzt gesehen habe am Fernsehen, sah es ganz cool aus. Kroatien wollen wir nicht drüber reden, das war natürlich auch dann nochmal deutlich weiter auseinander. Und da war ja teilweise dann, glaube ich, trotz kostenlosem Alter die Halle leer. Also das
ja, ist du hast allerdings bei dem Deutschlandspiel gegen Portugal, das ist ja am besten gesehen. Ja, die Norweger haben getippt, okay, unsere Mannschaft kommt da rein. Mhm. Gut, ja. Ist auch eine Enttäuschung gewesen.
Ja, ja, klar.
Aber dann ist halt so ein 15.000 Leute Halle nur zu, ja, keine Ahnung, 7.000 oder 8.000 Leute besetzt, ne?
Ja, was ist dann...
Wenn dann der Gastgeber nicht spielt.
Wirklich schade.
Das ist schade, oder wenn dann halt so Vorrundenspiele Guinea gegen Kuba oder was weiß ich, vor fast komplett leeren Rängen stattfinden. Ne?
Und du bist halt auch nicht eben mal aus Deutschland so in Norwegen. Und dann, du hast eben angesprochen, die Preise, dann die es dann natürlich vor Ort irgendwie noch zu zahlen gibt, für wenn du da mal ein Bier trinken willst oder was in der Halle noch, das überlegst du dir natürlich dann. Nina Köhn ist ja hingefahren.
Die ist wahrscheinlich mit dem Bulli hingefahren.
Willst du nicht zu der Zeit hin, aber sie war dann in Oslo, als Deutschland noch in Dänemark gespielt hat. Also Hat das auch nicht gepasst. Und dann ganz weiter Blick voraus. Ich habe, warum ich das mir schon ins Auge fiel, war eigentlich nur, weil die Qualifikationsrunden jetzt langsam beginnen, und zwar für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Da geht es jetzt langsam zumindest los, um sich zu qualifizieren. Und für Olympia ist es ja dann auch nicht so einfach, sich zu qualifizieren.
Das ist doch ganz einfach für Deutschland. Wir werden 2027 Weltmeister im eigenen Land und so
qualifizieren. Genau.
Das ist doch total easy.
Genau, du sprichst es nämlich an, und das war auch unser Ziel jetzt irgendwie da 2027, hoffen wir dann, dass wir vielleicht auch mal noch an Karten irgendwie kommen im eigenen Land mit Holland, mit Niederlande ist es zusammen, ne? Kann das sein? Die, oder vertue ich mich da?
In Deutschland, aber
die Frauen ist schon einen, ja. Schritt weiter. Die sind nämlich dieses Jahr noch dran, und zwar zum Ende des Jahres. Ich weiß noch, wie geflucht wurde, dass die Fußball-Weltmeisterschaft im Winter stattfindet. Die Handball-Weltmeisterschaft der Frauen findet jetzt im Winter statt.
Ja gut, okay. Ist vielleicht auch ganz gut.
Nein, ist 26. November bis 14. Dezember. Also gute Vorbereitung vor Weihnachten. Noch mal ein bisschen Frauenhandball zu gucken. Kommt sowieso manchmal zu kurz, wie es ja auch Nele Franz bei uns im Podcast erwähnt hat, und das ist zusammen mit Deutschland und der Niederlande, wo dann in zum Beispiel Stuttgart, Dortmund, Trier habe ich mir aufgeschrieben, Rotterdam, das heterogenen Bosch Arena oder sowas in Niederlanden.
Da fahren wir wohl nach Rotterdam.
Und die Nationalmannschaft, also die Deutsche, öffnet das Turnier in der Porsche Arena in Stuttgart.
Das ist auch weit weg. Ja, Dortmund geht, ne?
Ja, die Auslösung.
Oder noch einen schönen Trip nach Stuttgart. So ein schönes Hotel.
Frage, wann das da losgeht. Das ist eine Überlegung wert. Ja.
Im November, ne?
Aber auch mit 32 Teams, also auch relativ groß gespickt dann natürlich. Ich glaube, Weltmeister Frankreich, die sind bei den Frauen als letztes Weltmeister geworden, sind qualifiziert halt neben den Gastgebern. Ja. Wir sind gespannt, was der Handball so mit sich bringt. Ja, als letztes. Stimmt. Ich will nicht selber mit den Ruhm einheimsen. Schauen wir mit euch nochmal aufs Tippspiel und danken euch natürlich erstmal, dass ihr so zahlreich dran teilgenommen habt, weil auch sogar, ich würde sagen, bis Platz 13 von 22 Teilnehmern auch noch bis zum Ende weiter mitgetippt wurde. Ne? Es ist natürlich immer so, dann vergesse ich mal ein Spiel. Ich habe auch einen Kollegen, der unseren Podcast übrigens hört, also an der Stelle auch Grüße, selber Handballer, und er sagt, oh, ich habe total verfranzt, das Deutschlandspiel zu tippen. Wenn du natürlich dann an dem Tag gleich zwei Spiele irgendwie nicht tippst,
ja,
dann bist du natürlich schon abgeschlagen. Punkte, ja. Und für die Leute, die da nicht in den Sack gehauen haben und dran geblieben sind,
vielen Dank.
Vielen Dank. Willst du kurz...
Willst du zum Ergebnis kommen, dass du Erster geworden bist? Ne? Soll ich jetzt noch Trommelwirbel einstellen? Also, Jan ist Erster geworden.
Tobi, viel, viel wichtiger, und das ist, ich bin vor Tobi geblieben.
Tobi ist Zweiter geworden und ich bin Dritter geworden. aber auch nur, weil ich vor der Finalrunde gedacht habe, okay, du versuchst immer oben anzugreifen, und deswegen habe ich natürlich nicht auf Frankreich getippt im Spiel um Platz 3, sondern auf Portugal. Und deswegen bin ich nur Dritter geworden, sonst wäre ich nämlich auch vor Tobi geblieben.
Ja, und ich habe mir gedacht, du versuchst kein Risiko mehr zu gehen, du tippst irgendwie auf Frieden, aber es war zumindest dann sehr knapp. Also 178, 174, 173 Punkte. Und Platz 4, ich kann es nicht ganz lesen, du hast es ja doch bestimmt angelesen, ne? Offdaltal Fangirl oder so. Und Rote Socke, ich meine mich zu erinnern, dass aus unserem letzten Tippspiel, das war das nicht Henne? Henne, wenn du uns hörst. Oder Birger, weiß es nicht mehr genau. Also dann herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Es gibt mit Sicherheit beim nächsten Mal auch wieder ein kleines Tippspiel. Und
vielleicht machen wir auch eins zur Frauen-WM, ja. Um das einfach mal geschlechtsparitätisch auch hinzukriegen.
Ja, auf jeden Fall, warum nicht?
Da bin ich nämlich mal gespannt, ob du das
erst auf jeden Fall. Bei 32 Mannschaften muss man auch echt sich immer... da wird es dann deutlich schwieriger, wieder vor Tobi zu bleiben, der natürlich bei sowas immer ein glückliches Händchen hat, wie ihr aus der Saison wisst, als er Tobi Tipp war und dann doch das eine
ich oder andere. Ich glaube, wenn wir das machen und Tobi mitmacht, dann kauft er sich, keine Ahnung, eine Handballwoche oder sonst was, wo alle Mannschaften drin sind und.
Den Kicker der
den Frauen. Kicker der Frauen
weiß nicht, was das. Sieben Freunde, das neue Heft, der Ableger. ganz am Anfang, jetzt ist natürlich unsere letzte Folge auch so ein bisschen Wehmut zum Handball, zur Handball-WM, zum Handball-Talk, den wir jetzt ja im Januar recht häufig hatten. Jetzt ist ja Februar. Aber wir haben uns fest vorgenommen, jetzt öfter mal, mindestens einmal im Monat für euch auf dem Sofa zu sitzen oder halt in Verbindung, also euch ein bisschen was zu berichten. Und ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt mal ein bisschen reinschnuppern werden wieder in die SBVG, gucken, was da so anliegt.
Ja, vielleicht schaffe ich es auch mal wieder in eine Sporthalle zu gehen.
Ja, genau, jetzt am Wochenende. Es ist ja auch mal blöd, wenn die Mannschaften immer versetzt spielen und dann das nachzugucken. Vielleicht schaffen wir es auch nochmal, das wäre auch nochmal mein Traum, das zu testen. Komm mal bei dir aufs Sofa vorbei und wir nehmen uns mal ein Spiel raus, wo weder ich in die Halle muss, noch du in die Halle musst. Und dann kommentieren wir es hier vom Sofa aus. Also vielleicht habt ihr
ja, dann
mal
Lust.
Wenn ihr nicht in die Halle könnt, so wie wir, dann mal von außerhalb diesen Service mal zu bieten.
Ob wir jetzt vor Glotze sitzen oder in die Halle gehen, ist natürlich anders. Okay.
Ja, ich muss mal gucken, was die Technik sagt. Vielleicht kann man es ja auch vor Ort machen.
Ja, wir werden uns irgendwas überlegen.
Solange man in dieser Halle nicht mit Karte bezahlen kann, neulich wieder am Wochenende mit Volleyballern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, trifft sich da Lennart Cordes und dann so, ach ja, verdammt, man kann ja hier nicht mit Karte bezahlen, wie kaufe ich dir jetzt mein Bier? Und ja, vielleicht können wir da auch noch ran und
Schwarzgeld lacht.
Ja, das voranstoßen, dass man demnächst in Jürgens Eck auch PayPal oder irgendwas anderes. Ich weiß, das ist alles mit der Steuer nicht ganz so einfach wahrscheinlich und dass man das alles genau nachhalten muss, da nochmal dran kann.
Ja, aber vielleicht kriegen wir das irgendwie geredet, das wird zumindest irgendwie so ein Kartenlesegerät oder so. Also aus eigener Erfahrung, es ist nicht schwer, aber es hat natürlich dann immer was mit Gebühren zu tun und wer möchte schon was von seinem Gewinn ab.
Na gut, aber da hören wir uns dann mit Sicherheit. Lasst uns wissen, gerne unter dieser Folge. Bei Instagram sind wir da ja auf jeden Fall jetzt vertreten, aber auch unserem Blog auch. Wie fandet ihr die WM? Wie geht's bei euch beim Handball jetzt weiter? Was habt ihr vielleicht vor? Es stehen große Wechsel an. Es ist ja gerade hier der große Wechselei der Trainer auch, der Spieler. Alles geht irgendwie seinen Weg. Und
genau, und im Jugendbereich, das plätschert die Saison jetzt auch langsam aus. Da geht's dann im März geht's an den Mannschaftswechsel, wie in jedem Jahr. Aber ihr könnt uns gerne auch schreiben, so, hey, wir haben hier mal das und das Spiel. Das muss ja nicht immer erste Herren und erste Damen sein. Erste Dame ist Jan sowieso immer da. aber ihr könnt auch mal sagen, hey, wir haben und dann ein Heimspiel gegen XY, das ist ein Derby oder das ist ein Spiel irgendwie erster gegen zweiter oder wir hängen irgendwie im Abstiegskampf und wollen da das zeigen. Und also kommt doch mal gerne vorbei. Also wir sind für jeden Tipp, für jede Anfrage sind wir dankbar.
Und ihr wisst ja auch, wir haben da nicht nur die SBVG-Brille auf. Du ja auch unter anderem gerade in der JSG-Trainer. Also wir gucken uns da auch sehr gerne JSG-Spiele an, wie du ja gerade gesagt hast, und unterstützen das auch. Also dass wir da den Jugendbereich voranbringen oder bringen euer Spiel dann mal ganz groß raus vielleicht. Kann man ja auch mal überlegen, wenn es im Hörmann-Sportzentrum ist, so ein Spiel mal eine Folge drüber zu machen oder noch mal ein bisschen mehr zu beleuchten. Vielleicht genau, auch so zwei, drei Videos.
So wie Harzfrei mal angefangen hat.
Ja.
Sie uns Spiele rausnehmen und dann einen Spieler einladen,
ja.
Um dann noch mal das Spiel Revue passieren zu lassen. Das können wir natürlich auch gerne wieder machen. Nur Auswärtsspiele möchte ich nicht machen.
Hier sowas wie in Wettringen oder so.
Oder Petershagen oder
sowas. Nee, das, schimpft auch meine Frau, die diesen Podcast nie hört. Also, aber zumindest dann immer sich wundert, wo dann die Zeit hingeblieben ist. Ja, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir dabei sein können. Vielleicht können wir auch mal ein Spiel von euch live übertragen, zumindest im Hörmann-Sportzentrum. Kommen wir auch dazu gerne, aber dann müsst ihr natürlich genug Fans haben, die zu Hause oder einen guten Grund liefern, warum das Spiel nach Hause übertragen werden sollte. Damals natürlich aus Herford war Weltklasse, ne? Also wo wir hingefahren wurden in dem Bus und also
Ja, oder dann schreibt uns einen Grund, warum Harzfrei euer Lieblingspodcast ist.
Ja, auch das. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, dann suchen wir natürlich immer noch, wenn ihr Lust habt, uns so ein bisschen zu unterstützen, hauptsächlich zum Beispiel was Social Media angeht, sind wir da auf jeden Fall offen, wenn ihr sagt, hey, da kann ich mich so ein bisschen vielleicht mit einbringen oder ich habe auch mal Lust, mit in der Halle zu kommen oder dann meinen Kommentar abzugeben, dann seid ihr auch dazu herzlich eingeladen.
Ja, wenn ihr irgendwas übers Podcast-Making, über die Technik oder sonst was dahinter wissen wollt, wir bieten gerne unbezahlte Praktika an.
Genau. Unser letzter unbezahlter Praktikant, der nie so ihr Praktikum, ihr, das darf ich nicht zu viel verraten, die nie ihr Praktikum angetreten hat.
Ja.
Aber gut. Dann, ich mach's mir gerade richtig schön bequem hier auf dem Sofa. Ihr merkt es ja an der Länge der Folge schon, wenn ihr jetzt zu Hause zu denken, man hören die endlich auf zu sabbeln. Ich fand eigentlich, dass es sehr schön war, heute bei dir wieder auf dem Sofa zu sitzen.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja, mal über den Lieblingssport, den wir ja nun mal irgendwie haben, zu quatschen.
Zu frönen.
Und ich freue mich, das nächste Mal mit dir zusammen zu sitzen und euch draußen auf die Ohren zu gehen. Und genau. Jetzt gehen wir wahrscheinlich gleich ins Bett.
Und sind glücklich.